Am Anfang müsst ihr euch vielleicht ein bisschen durchsetzen. Muss man vielleicht zwei, dreimal da das Seil so werfen. Man muss ihm vielleicht ein bisschen entgegengehen und sagen, ich will jetzt wirklich, dass du da durchgehst. Und wenn man das ein Weilchen macht, sagen wir machen das jetzt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Schicken das Pferd da in die Runde. Wenn wir uns dann vom Pferd abwenden, was glaubt ihr, was passiert? Also ihr habt das jetzt so rumgeschickt, das Pferd hat eure ganze Aufmerksamkeit, ihr befehlt ihm, wie es da laufen muss und wodurch es muss und in welcher Geschwindigkeit es muss und es hat gehorcht. Und jetzt nehmt ihr die Arme zusammen, lasst sie da hängen, schaut in eine andere Richtung vom Pferd weg, was passiert? Was denkt ihr, was passiert? Wie? Das Pferd ist irritiert. Und was tut es, wenn es jetzt irritiert ist? Weiß es ja nicht mehr, was es tun muss. Oder? Die Befehle sind weg, Paul. Genau, das denkt man. Es hält an und wartet auf den nächsten Befehl. Also gibt es unter euch solche, die denken, es geht zum nächsten Grasstreifen und beginnt zu fressen? Gibt es solche, die das denken? Ja, stellt euch das mal vor. Also ich habe das eigentlich mir immer so vorgestellt. So aus meiner Reiterfahrung und so habe ich immer gedacht, ja, wenn ich mich nicht mehr um das Pferd kümmere, dann geht's fressen. Dann macht's was für sich. Ist aber nicht so. Das Pferd geht auch nicht zum Mittelpunkt, sondern das Pferd geht an einen ganz bestimmten Ort. Und zwar kommt es zu mir. Es kommt ganz, je mehr Vertrauen ich aufgebaut habe in dieser Phase vom Hin- und Herschicken, also je mehr ich die Chefposition vermittelt habe, desto näher und desto schneller kommt es zu mir. Und dann ist es nicht nur so, dass es zu mir kommt. Ich kann, egal in welche Richtung ich gerade Lust habe, gehen, das Pferd läuft mir nach. Ich muss es gar nicht im Auge behalten. Und wenn ich wieder anhalte, dann wird das Pferd auch sofort stehen bleiben. Und das nennt man Join Up. Was ist jetzt da passiert? Was ist da passiert? Monty Roberts sagt, er hat einfach die Hierarchie, in der Pferde sowieso auch in freier Wildbahn leben, ausgenutzt. Jede Herde hat eine Hierarchie. Das sieht man im Hühnerhof, das sieht man auch bei den Hunden. Das habe ich am Sporttag so schön miterlebt, wie Dimitri oder Edith ihren neuen Hund Jojo auf die Schoß genommen haben und ihm den Bauch gestreichelt haben. Und warum? Damit er lernt, sich unterzuordnen. Im Tierreich sehen wir überall diese Hierarchien. Und diese gewaltlose Art der Pferdedressur nützt einfach nur diese Hierarchien aus. Und was das Pferd versteht ist, aha, das ist jetzt meine Leitstute. Ich bin dann die Leitstute als Mensch. Aus der Optik des Pferdes. Und eine Leitstute, die führt mich zum frischen Wasser. Die führt mich auf grüne Auen. Die weiß, was ich machen muss, wenn ein wildes Tier kommt. Die kennt den Weg aus dem dunklen Tal. Eine Leitstute, die trägt dann auch die Verantwortung. Es sind nicht die Hengste bei den Pferden, die führen. Und es ist auch interessant, es gibt ganz viele Tierarten, dafür nicht die Hengste, sondern die Weibchen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was der Herr uns damit sagen muss, weil die Bibel meint ja anders. Die biblische Hierarchie ist eine andere. Aber es gibt auch in der Bibel Hierarchien. Und ich glaube, wenn wir heute die Familie anschauen und wie Familien vom biblischen Prinzip her funktionieren sollen, dann geht es zuerst einmal um das Thema Hierarchie. Wenn wir denken, dass Jesus Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gepredigt hat, dann sind wir auf dem Holzweg. Jesus hat keine soziale Revolution vom Zaun gerissen. Jesus hat selber Hierarchien gepflegt. Er war der Lehrer. In dieser Gruppe von 12 Jüngern war Jesus der Chef. Und es ging nach seinem Kopf. Oder findet ihr Diskussionen in der Bibel? Kommt da plötzlich Andreas und sagt, du Jesus, heute habe ich nicht so Lust. Könnten wir vielleicht doch eher da? Nein, keine einzige. Ich habe wirklich nochmals gesucht, ich finde nichts. Jesus lässt sich nieder, Jesus zieht weiter, Jesus sagt den Jüngern, geht dahin, Jesus sagt den Jüngern, mach das. Und dann hat er sich drei ausgesucht und die standen ihm näher. Er hat nicht mal alle gleich behandelt, wie ungerecht. Jesus hat nicht alle gleich behandelt. Jesus hatte drei Lieblingsjünger und von diesen drei Lieblingsjüngern hatte er noch einen, der ihm noch näher stand. Und das war Johannes, der absolute Lieblingsjünger. Ja, was tun wir jetzt mit dem? Das ist doch fies. Dasselbe finden wir auch in der Geschichte mit dem Volk Gottes. Was macht Mose als erstes, als er in der Wüste ankommt? Er ordnet sein Volk hierarchisch. Er ist der Chef. Dann setzt er Unterchefen ein, Unteroffiziere, ich weiß nicht, wie man das sagen muss, Abteilungsleiter. Und die haben wieder Abteilungsleiter und die haben wieder Abteilungsleiter. Er ordnet sein Volk hierarchisch. Und es gibt ja da dann die Szenen, dass sich Leute gegen Mose entgegenstellen. Keinem von denen geht's gut. Das passiert mehrmals. Einmal sind es sogar seine Geschwister. Und Gott lässt ihnen das nicht durchgehen. Gott stützt die Hierarchie, die Mose ins Volk eingepflanzt hat. Gott stützt auch Mose als Leiter. Und ich glaube, in der Familie heute haben wir oft das Problem, dass die Hierarchien nicht mehr klar sind. Von der Bibel her sind die Hierarchien ganz klar. Gott sagt, der Mann ist das Haupt. Der Mann ist das Haupt. Und ich glaube, dass alles, was wir heute über Familie anschauen, auch für Gemeinde gilt. Und überhaupt für das Zusammenleben von Menschen, auch für Kleingruppen, egal was. Wenn Menschen zusammenleben, zusammenfinden, dann gibt es eine Hierarchie. Jetzt habe ich doch gerade vor ein paar Wochen gepredigt, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Und den gleichen Wert haben. Und jetzt komme ich heute mit sowas. Die weiß ja auch nicht, was sie will. Und ich glaube, dass sich das nicht ausschließt. Weil wenn wir all die Bibelstellen anschauen, wo Gott über das Haupt redet, den Mann, über die Führung, auch wie er mit Mose redet oder wie Jesus seine Jünger behandelt, dann behandelt er sie immer in Würde. Und er behandelt sie immer mit Respekt. Und er behandelt sie immer so, als hätten sie den gleichen Wert. Denn sie haben den gleichen Wert. Die Hierarchie oder meine Stellung in der Hierarchie bestimmt nicht meinen Wert und bestimmt nicht meine Würde. Das geht uns manchmal gegen den Strich. Viele Menschen haben das Gefühl, wenn sie ein bisschen unten auf der Hierarchiestufe stehen, dann sei ihre Ehre angekratzt. Dann seien sie niemand mehr. Dann werden sie nur noch übergangen. Dann sind sie nichts mehr wert. Aber das ist ein Sieg des Feindes. Das ist nicht der göttliche Plan. Das ist die ganz große Herausforderung an Leiter oder an Familienväter oder an Ehemänner. dass sie so führen, wie Jesus seine Gemeinde führt. Das ist die noch größere Herausforderung, glaube ich, an Frauen, dass sie sich einerseits ihren Männern unterordnen und andererseits ihre Führungsrolle in der Familie wahrnehmen und sich nicht selber verleugnen. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Mein theoretisch tönt das gut. Und vielleicht haben auch, also ich habe ein Buch gelesen von Heinz Etter, das heißt eben so, das Join-Up-Prinzip, Vertrauen in der Erziehung. Genau. Ganz neu herausgekommen und ich habe überhaupt nicht gern Erziehungsratgeber. Ich habe überhaupt nicht gern Ratgeber. Weil da geht es meistens darum, du musst das halt einfach anders tun. Und dann versucht man das, aber irgendwie klappt es dann doch nicht ganz so richtig. Und am Schluss ist man entmutigter und hat noch mehr Schuldgefühle als vorher. Irgendwie muss es ja dann doch an mir liegen, oder? Dieses Buch ist ganz anders. Weil er eben erklärt, wie das mit den Hierarchien funktioniert, im ersten Teil. Und jetzt praktisch. Beim Pferd ist das klar, ich nehme den Strick in die Hand, ich halte mal diese Hand raus, ich halte mal diese Hand raus, ich werfe den Strick. Das genügt eigentlich schon. Jetzt, was tun wir denn bei Kindern, damit sie die Hierarchie anerkennen können? Damit ich meinen Platz einnehmen kann. Wie tue ich das? Weil im 1. Timotheusbrief, im 3. Kapitel, im Vers 4, heißt es ganz klar, erziehe dein Kind zum Gehorsam und zum Respekt. Oder in einer anderen Übersetzung, in meiner Übersetzung heißt es, halte dein Kind mit Respekt in der Unterordnung. Halte dein Kind mit Respekt oder in aller Ehrbarkeit in der Unterordnung. Heißt das jetzt, dass der Vater herrscht? Heißt das, dass es immer nach seinem Kopf geht? Heißt das jetzt, dass die Eltern alles machen und sagen können und befehlen können und das Kind muss mit allem Zwang und aller Gewalt einfach folgen? Das heißt es ganz sicher nicht. Ich beobachte in der heutigen Zeit viele Familien. Da setzen sich die Eltern manchmal auch durch, manchmal aber nicht. Es gibt Regeln. Und dann gibt es viele Ausnahmen. Manchmal gibt es auch gar keine Regeln. Und die Kinder können sich nicht orientieren. An was orientiert sich ein Kind, wenn es keine Leitplanken hat? An was orientiert sich ein Pferd, wenn der Mensch nur in der Mitte steht? Das Pferd hat keine Ahnung, was es tun muss. Es hat keine Ahnung, was von ihm erwartet wird. Und was wird es dann tun? Dann wird es ganz sicher nichts tun, was wir wollen. Wenn ich nur dastehe, dann beginnt es irgendwie, vielleicht dreht es sich zuerst noch im Sand und dann sucht es irgendwas zu fressen, stöbert am Boden rum, irgendwas, sucht Kollegen oder irgend sowas. Aber es wird mich nicht wahrnehmen. Das ist mit Kindern haargenau tupfgleich. Zuerst muss ich dem Kind mal vermitteln, hallo, so geht das bei uns. Kinder kommen schon so auf die Welt. Das ist eben der Punkt. Ich muss ihnen eigentlich gar nicht so viel vermitteln. Ich glaube, dass Gott das ins Kind hineingelegt hat. Seht euch ein Baby an. Kann ein Baby revolutionieren? Kann ein Baby die große Revolution gegen die Eltern ausrufen? Kann es das? Das kann es doch gar nicht. Kann es ohne die Eltern leben? Es ist ausgeschlossen, es kann nicht ohne die Eltern leben. Es ist angewiesen darauf, dass die Eltern es gerne haben, es annehmen, zu ihm schauen. Und wie macht ein Baby das? Wie suchen Babys Aufmerksamkeit? Wie suchen Babys Aufmerksamkeit? Wie machen sie sich bemerkbar? Wisst ihr alle? schreien. Und wenn es ihnen gerade gut geht, aber sie doch ein bisschen gestreichelt werden möchten, was machen sie dann? Sie suchen Nähe. Und wie machen sie das? Sie sind süß. Sie sind herzig. Oder es gibt doch nichts Knuddeligeres als ein kleines Baby. Das hat Gott so geschaffen. Es zieht uns an. Wenn man doch jemanden sieht mit einem Baby, was passiert dann mit uns Erwachsenen? Die Mundwinkel gehen nach oben. Das passiert automatisch. Man sieht es an und die einen machen dann bub, bub, bub und die anderen machen da, da, da. Versteht ihr? Es zieht uns an. Das ist so drin. Gott hat diese Bindungskräfte in die Kinder hineingelegt. Da müssen wir gar nichts tun. Wir dürfen ihnen von Anfang an sagen, ich bin da, um dir den Weg zu zeigen. Ich will, dass es dir gut geht. Ich weiß, wie es dir gut geht. Wann es dir gut geht. Warum wissen das Erwachsene besser als Kinder? Erfahrung. Wir haben es halt einfach schon mal erlebt. Wir wissen, warum man auf eine Wanderung gute Schuhe anziehen muss. Ein Kind weiß das noch nicht. Auf jeden Fall nicht, wenn es das erste Mal wandert. Wir wissen, warum man Sonnencreme einschmiert. Ein Kind vor dem ersten Sonnenbrand weiß das nicht. Und manchmal auch nach dem 10. noch nicht. Wir wissen, warum wir geregelte Essenszeiten haben. Warum haben wir geregelte Essenszeiten? Weil unser Körper versorgt werden muss, weil wir Gemeinschaft in der Familie pflegen wollen. Da gibt es x Gründe. Kinder verstehen das noch nicht genau. Sie haben andere Ziele. Kinder haben nicht unbedingt das Ziel, am Tisch dem Geschwister zuzuhören, wie es in der Schule war. Sie können den Wert von so einer Tischgemeinschaft gar noch nicht wirklich beurteilen, bevor sie es nicht erlebt haben. Dass ja dann ihnen auch zugehört wird. Und dass es spannender ist, schöne Sachen zu erzählen, wenn man viele Zuhörer hat. Ist doch so, oder? Das sind Erfahrungen, die wir den Kindern ermöglichen, weil wir sie schon haben. An einem Elternabend, vor ein paar Jahren da in Rheinach, es waren Drittklässler, genau, da hat die Lehrerin gesagt, Leute, Kinder in diesem Alter brauchen Schlaf. Sie sollten um 9 ins Bett, damit sie um 7 oder 6:30 wieder aufstehen können. Also Drittklässler sind ungefähr 9 Jahre alt. Ich glaube, da sind wir alle einverstanden. 9-jährige Kinder brauchen Schlaf, genügend Schlaf. Das war offensichtlich nicht allen Eltern klar. Dann war da ein Vater, könnt euch den vorstellen, der war also 2 Köpfe größer als ich und etwa 3-mal so breit. Also wirklich ein Bild von einem Mann, ganz hatte Hände wie Schaufeln. Also ich war total beeindruckt, wirklich. Und plötzlich fragte der Mann, aber was muss ich tun, wenn er mir nicht gehorcht? Dieser kleine 9-jährige Junge hat ihn besiegt, indem er einfach gesagt hat, und ich gehe nicht ins Bett. Und dieser große Mann wusste nicht mehr, was tun. Warum setzt er sich nicht durch? Er hat doch alles, was es braucht. Und ich rede jetzt nicht von körperlicher Gewalt, da bin ich gar nicht dafür. Das ist für mich das letzte Mittel. Und nur dann, wenn es reflektiert ist, nicht aus dem Affekt. Nicht aus meiner momentanen Gefühlslage heraus, meine Wut abreagieren auf dem Hinterteil des Kindes, das geht nicht. Aber wie kann ein so großer Mann sich durchsetzen gegen seinen 9-jährigen Buben. Wie kann er das jetzt tun? Indem man es einfach macht. Da muss man manchmal ein bisschen Fantasie haben, weil die Kinder haben sie auch. Ihr kennt das alle aus eigener Erfahrung. Dann gibt es noch die Taschenlampe unter der Bettdecke. Und dann gibt es noch alles Mögliche. Und vielleicht muss der Mann den Preis bezahlen und zu seinem Kind ans Bett sitzen. Und sagen, weißt du was? Warum willst du denn jetzt nicht schlafen? Ah, du willst noch Computer spielen. Wie viele Stunden Computer hast du denn heute schon gespielt? Computerspielen ist nicht gut für dich. Ich stelle jetzt den Computer ab. Und wisst ihr was? Vielleicht muss der Mann dann auch aushalten, dass das Kind schreit und tobt. Vielleicht 2 Stunden lang. Weil es in den letzten 9 Jahren noch nie erlebt hat, dass der Vater das wirklich durchgezogen hat. Auch wenn es schreit und tobt. Vielleicht hat bis jetzt das Schreien und Toben immer geholfen. Ich habe einige solche Erfahrungen mit Nils, auch in der Migro. Das sind ja dann immer die schönsten, wenn man Zuschauer hat, oder? Und einmal, das war dann zwar Philipp, der war etwa vielleicht fünf. Und er wollte unbedingt jetzt gerade dieses Eis. Dieses Eis, jetzt gerade. Und ich hatte gute Gründe, dass er es jetzt nicht bekommt. Ich weiß meine Gründe nicht mehr so ganz genau, ich kann es nur vermuten. Ich nehme an, dass ich hatte noch Melissa im Kinderwagen und Nils war noch dabei und ich wollte nicht, dass man das im Laden isst. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, ich kaufe das Eis und dann essen wir es draußen. Doch ein guter Vorschlag, oder? Nein, kein guter Vorschlag. Jetzt genau, jetzt hier, jetzt das. Und ich habe gesagt, nein, jetzt hier nicht. Nachher, genau das, nachher. Ein bisschen warten, vielleicht höchstens für eine Viertelstunde und dann kannst du es haben. Und irgendwann ging es überhaupt nicht mehr um dieses Eis. Und er legte sich auf den Boden und er schrie und er weinte und alle blieben stehen und alle meinten, er hätte irgendwas und es war ein Riesentheater. Aber ich habe gesagt, nein, du darfst es nachher haben. Und wir haben es gekauft. Und er hat geschrien, er hat so geschrien, dass es nachher kaum essen konnte. Aber das zieht man einmal durch. Und dann ist es jedem Kind klar. Und das kann man sehr gut in der Liebe tun. Also ich habe da auch viel versagt. Die Predigt spricht auch sehr, sehr zu mir selber als Mutter. Aber manchmal habe ich auch gesiegt. Und zwar nicht über das Kind. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe gesiegt über das Kind, dann habe ich einen Machtkampf gewonnen. Aber Machtkämpfe sind nicht das, was wir suchen in der Familie. Wie wollen wir in der Familie umgehen? Wie wollen wir die Hierarchien herstellen? Wie wollen wir die Hierarchien behalten? Das ist nämlich viel das Wichtigere, dass die Hierarchien Bestand haben und akzeptiert sind. Und das hat mit Haltung zu tun. Welche Haltung habe ich dem Kind gegenüber? Will ich es besiegen? Will ich ihm so richtig zeigen, wer hier der Chef ist? Damit das Kind dann so klein ist? Das kann nicht das Ziel sein einer christlichen Erziehung. Denn wenn wir schauen, wir sind ja auch alles Kinder von Gott. Unser Vater im Himmel, macht er das mit uns? Lässt er sich mit uns auf Machtkämpfe ein? Macht er uns so klein, dass wir ja nicht mehr aufmucken? So ist er nicht. So war vielleicht unser Vater, aber nicht der Vater im Himmel. Unser Vater hat das Prinzip der Liebe, der Gnade, der Vergebung, der Annahme, der Barmherzigkeit Und trotzdem setzt er sich durch. Er vertraut uns. Und ich glaube, dass wir Erwachsenen ganz oft ein falsches Bild von Kindern haben. Und nicht nur von Kindern, sondern auch von unseren Mitmenschen. Wir begegnen anderen Menschen ganz oft mit Misstrauen. Ja, der wird dann ja sowieso wieder. Oder es passiert uns etwas, das uns verletzt und wir unterstellen den anderen, dass er das extra gemacht hat. Ein Kind wirft schon das dritte Mal in dieser Woche sein Glas um, beim Mittagessen. Das dritte Mal. Das erste Mal hat man das noch mit stoischer Ruhe ertragen, das zweite Mal war man schon ein bisschen genervt und beim dritten Mal, machst du das eigentlich extra? Wenn ein Kind das extra macht, dann ist es extrem verletzt und resigniert. Dann hat es keine andere Möglichkeit mehr, sich irgendwie zu wehren. Aber in 98% der Fälle macht ein Kind doch so etwas nicht extra. Vor allem nicht, wenn es helfen muss beim Aufputzen. Wenn es natürlich nicht helfen muss beim Aufputzen, dann ist es ja auch egal. Kinder suchen unsere Liebe. Kinder suchen unsere Anerkennung. Wenn sie aber oft erleben, und das beginnt ganz klein, wenn sie oft erleben, dass wir ihnen nicht vertrauen, dass wir nicht glauben, dass sie es gut meinen, dass wir ihnen unterstellen, dass sie schlechte Absichten haben, dass wir alte Geschichten wieder hervorholen und ihnen nicht wirklich vergeben haben, dann werden sie uns auch nicht mehr vertrauen. Das ist ein großes Risiko. Das braucht viel von uns. Und das meine ich mit Sieg vorher. Der Sieg war nicht über Philipp, dass ich ihm gezeigt habe, sondern es war der Sieg über mich selbst. Dass ich das Geschrei ausgehalten habe, dass ich ausgehalten habe, was die anderen vielleicht über mich denken und dass ich mir treu geblieben bin. Das ist der Sieg. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr eure Haltung, sei es den Kindern gegenüber oder eben auch euren Mitmenschen gegenüber, mal beobachtet. Man kann etwas erst überdenken, wenn man es zuerst bei sich selbst gesehen hat. Wie begegne ich meinen Mitmenschen? Habe ich da eine Haltung des Vertrauens oder des Misstrauens? Halte ich mich an das, was die Bibel über Beziehung sagt? Nämlich, dass sie geprägt sein sollen von der Liebe. Und nehme ich meinen Platz ein. Gerade wir Frauen haben da manchmal ein Problem. Wir kommen den Kindern zu oft entgegen, weil wir Angst haben, dass wir ihre Liebe verlieren. Oder dass wir dann keine gute Mutter mehr sind. Oder so irgendwas Dubioses. Da müssen wir keine Angst haben. Kinder lieben starke Eltern. Ihr kennt doch das auf dem Schulhof. Mein Vater ist stärker als deiner. Oder so. Hä? Du bist jetzt schon zu alt, Joshua. Aber du hast sicher auch so etwas erlebt. Man hat doch Freude, wenn man einen starken Vater hat. Man fühlt sich dann doch sicher und beschützt. Kinder brauchen starke Eltern. Und damit Eltern stark werden können, brauchen sie auch einen starken Vater. Und dieser Vater ist unser Vater im Himmel. Wenn ich stark sein will, dann muss ich mich an ihn halten. Und dann kann ich stark sein meinen Kindern gegenüber. Nicht gewalttätig, nicht streng, sondern stark im Aushalten, stark im Vertrauen, stark im Führen, stark im Werte vermitteln. Und ich traue meinem Kind etwas zu und ich mute ihm etwas zu. Und ich traue meinen Mitmenschen etwas zu. Und ich mute manchmal auch meinen Mitmenschen etwas zu. in Liebe und in Vergebung. Und ich glaube, wenn unsere Familien so funktionieren, dann kommt der Respekt zurück. Wir haben das Recht, Respekt einzufordern als Erwachsene, auch von Kindern, die uns nicht kennen, aber in Liebe und Anstand und ebenfalls Respekt. Amen.